Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Podcast für die Ewigkeit mit Michael Klein. Hallo Michi.
Mit André. Hallo André. André
oh
hart.
Mein Gott, ja. Diese Showtreppe wieder hier.
Wahnsinn.
Ja, der Podcast für die Ewigkeit, du stellst zu Recht diese Frage, nein, aber die hatten wir ja oft genug schon beantwortet. Es ist ja so, dass wir hier immer einen kleinen Wochenrückblick präsentieren und jetzt, wo konstatiert wurde, wo der NATO der Hirntod unterstellt wurde, wissen wir, die westliche Welt ist verletzbar, die westliche Welt ist angreifbar. Irgendwann wird es zum großen Krieg kommen, dann ist nichts mehr übrig. Die Welt, dieser Planet wird eine Wüste sein. Ein paar Kohlenstoffmoleküle bleiben vielleicht übrig, ein bisschen Wasserstoff und ein bisschen Eiweiß.
Und die Kakerlaken,
genau. Ja. Und vielleicht wird sich dann wieder eine menschliche Population herausbilden. Und in 50 Millionen Jahren finden die dann vielleicht irgendwo unseren Pfeil, irgendwo wo auch immer aufbewahrt und werden sagen, aha. Alles klar. So also sah die Menschheit aus vor 50 Millionen Jahren. Deswegen müssen wir uns Mühe geben, Micha.
Ach so, du meinst, ja, und dann stellen die fest, ist wie mit den Dinosauriern, war auch nichts Intelligentes dabei, ist also nicht schlimm drum gewesen. Schade ist nicht, wird dann irgendein Bayer sagen.
Das wird das Fazit sein. Ja. Aber sicher ist natürlich nichts. Ja, das ist so sicher wie das grüne Gewölbe und damit sind wir auch schon beim ersten Thema. Michael, das haben wir doch gar nicht bearbeitet hier im Podcast. Ja, der Juwelenraub im Dresdner Residenzschloss.
Des Jahrhunderts, habe ich gelesen.
Des Jahrtausends vielleicht sogar. Und immer wieder die Frage, die über allem schwebt. Sind wir sicher? Können wir sicher sein? Oder ist es doch der Hirntod, der uns verfolgt?
Also bei dem Sicherheitskonzept des grünen Gewölbes, da ist das Wort Hirntod fällt einem, glaube ich, schon mal manchmal ein, wenn man sich das so überlegt. Also sagen wir so, wer hatte das gesagt? Viele Gemüsehändler sind besser abgesichert, was die Videoüberwachung und sonstige Sicherheitsmaßnahmen angeht. Also sprich, ich glaube, auch jede Oma auf dem Weihnachtsmarkt, die ihr Portemonnaie irgendwo in der Innentasche trägt, ist sicherer, als das grüne Gewölbe es gewesen ist.
Jeder Zigarettenautomat wahrscheinlich besser abgesichert. Ja. Es ist verrückt. Ein Coup, der 7 Minuten gedauert hat. Wir müssen es nochmal kurz Revue passieren lassen. Für die Menschen in 50 Millionen Jahren, die das jetzt vielleicht finden. 7 Millionen, der Staatsschatz. Ja, es ist ja nicht weniger als der Staatsschatz des Freistaats Sachsen, zusammengetragen einst von August dem Starken. Und die haben mal gesagt, man könnte irgendwie allein von dem, was geklaut wurde, hätte man damals, warte mal, mal gucken, ob ich es zusammenkriege, die Hofkirche und irgendwie den Zwinger bauen können. Einfach von der Wertigkeit her, was es damals wert war.
Okay, ich dachte, es wäre noch mehr wert.
Oder vielleicht noch mehr. Wir wissen es nicht, weil es ist ja nicht sicher. Außer das grüne Gewölbe. Also nochmal, dort einfach Gitter durchgesägt von außen, also schön so eine Augenhöhe, die musst nicht mal irgendwo hochklettern. Dann Scheibe eingeschlagen, reinspaziert, Startschatz aus der Vitrine genommen.
Wichtig vorher, du musst den Strom ausschalten. Das haben sie auch nicht. Also da waren sie clever, doch.
Ja, Egon Olsen. Also im Osten weiß man, kennt man die Olsen-Bande, irgendwie erinnert das ein bisschen daran. Ja.
Ja.
Und dann zack, Schatz aus der Vitrine raus und wieder rausspazieren.
Ja, und es ist so, es sind jetzt ja alle furchtbar beleidigt sozusagen. Wie konnte man uns das antun als Staat? Aber ich denke mir auch immer, die dafür verantwortlich waren, das Zeug zu schützen, wie konnten sie uns das antun, das da so einfach offen auszulegen? Und auf der einen Seite ist es ja schön, dass jeder sich das so angucken konnte, dass man so nah rankommt. Das finde ich ja auch gut bei solchen Allgemeingütern, die ja uns allen irgendwo gehören. Aber auf der anderen Seite dann da irgendwie so eine Sicherheitsanlage hinzustecken mit alten Kameras, da hast du ja das Gefühl, die sind noch irgendwo. Die haben sie aus einer Baumarktauflösung, aus der Max-Bar-Pleite oder wie hießen diese Baumärkte, die kaputt gegangen, irgendwo noch übernommen. Das ist ja noch nicht mal 16:9, das ist 4:3 gewesen vom Format. Das war im Dunkeln. Also wenn die Diebe ihre Taschenlampen nicht mitgebracht hätten, hätte man nur schwarze Flecken gehabt. Da hätten wir überhaupt nichts drauf gesehen.
Aber du fragst, wie sie uns das antun können. Ja, wir sind ja alle Staat. Wir sind ja alle der Staat. Wir sind ja alle betroffen von diesem Diebstahl. Ich kann es dir sagen, Deutschland rutscht in eine Rezession. Die haben das damals schon abgesehen, als sie die Sicherheitsanlagen dort montiert haben. Die mussten sparen. Die haben nur 8 Millionen im Jahr, um das grüne Gewölbe zu schützen. Und für 8 Millionen im Jahr kriegst du nicht viel. Das sind 650.000 im Monat. Ja, da musst du Kompromisse machen. Ja, da musst du Kompromisse machen, zum Beispiel am Sicherheitsglas. Einfach im Fenster. Ich meine, das ist ja unfassbar. Die sägen die Gitterstäbe durch. Es merkt keiner. Die schlagen die Fensterscheibe ein. Also alleine ist es erstmal ein Unding, dass es überhaupt geht. Wir reden vom Erdgeschoss. Es merkt keiner. Die steigen ein und dann merkt irgendjemand, ups, da ist jemand drin im grünen Gewölbe. Und dann gab es ja die Weisung an die Wachleute. Ja, sie haben sich in solchen Fällen absolut ruhig zu verhalten, unauffällig, und die Polizei rufen, aber nichts machen.
Ich überlege, wenn sie uns eingestellt hätten, zwei Wachleute für 800.000 Euro im Monat.
650.000, das ist wichtig für die Menschheit irgendwann in Zukunft, dass wir uns hier nicht in irgendwelchen Halbwahrheiten verstecken. Jetzt also 650.000
Euro. Ja, ziehen wir noch ein bisschen Weihnachtsgeld ab und Sonderzulage und so weiter. Aber sagen wir so, für 300.000 im Monat, ich hätte es gemacht, ich hätte mich hingesetzt.
Ja, ja, würden wir mal, wir würden es auch für die Hälfte machen, glaube ich, oder?
Ich würde auch für 150.000 hinsetzen, aber dann wird es langsam knapp, weil für viel sitzen und nichts tun, da wird mir sehr langweilig. Dann bräuchte ich jeden Monat eine neue Playstation oder sowas, um das auszuhalten. Aber weißt, meine Theorie ist ja, die haben sich damals gedacht, wir brauchen kein großes Sicherheitskonzept, also mit Bewegungsmelder, so neumodischen Schnickschnack oder Bewegungserkennung oder Infrarotlicht an den Kameras, dass man auch im Dunkeln was sieht oder Bewegungsdetektoren an den Stimmen. Das braucht man alles nicht, weil gegenüber ist ein Zwinger. Und da werden die Hunde bestimmt anschlagen, wenn was ist.
Ja, haben die wahrscheinlich gedacht.
Wir haben in den Bebauungsplan geguckt. Oh, da ist noch ein großer Zwinger da gegenüber. Da sind viele Hunde. Die machen Krach. Da brauchen wir das alles nicht.
Du bist ganz schön böse.
Wieso denn?
Nein, ganz schön böse. So, also schade. Wir gucken. Sicher ist nichts. Auch in unserem Podcast. Wir wissen auch nicht, wo die Reise hingeht heute. Sicher ist nur die NATO.
Die NATO-Erfahrung.
Das ist ja auch sehr schön. Die NATO ist Hirntod. Also die NATO ist Hirntod. Wir hatten es im letzten Podcast auch schon angerissen, was jetzt vielleicht aktuell ist, der Expertenkreis. Ja, wenn du nicht mal weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis, war es nicht so irgendwie? Weißt du, Heiko Maas hat das vorgeschlagen, unser Außenminister, und jetzt wird vielleicht alles besser.
Meinst du?
Weil für die NATO? Ja, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Was ich aber sehr spannend finde, und wir sind leider letzte Woche dazu nicht mehr gekommen, was ich sehr spannend finde, jemand hat das Thema ein bisschen weitergedreht und auch gesagt, oder eher gefragt, ist denn auch das Radio hirntot? Habe ich einen Artikel gelesen. Echt? Und das finde ich total spannend. Dazu gibt's jetzt auch ein interessantes Buch. Radio 4.0 braucht Personality von Wolfgang Ferenczak.
Der hat mal bei RTL moderiert in Luxemburg, soweit ich
weiß. Tatsächlich?
Ich glaube ja. Ich finde das immer schwierig, weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, dann würden ja die Leute hinterher einfach nochmal die Bänder rausholen und sagen, was hat der denn damals so im Radio erzählt? Und dann sagt man, oh, da war viel Blödsinn dabei, aber jetzt meint er, ein intelligentes Buch schreiben zu müssen. Deswegen glaube ich, du solltest dann nie ein Buch schreiben. Ja, wir sollten das sein lassen.
Wir lassen das sein. Das mit den Büchern haben
aber
wir
uns anders überlegt. Aber was schreibt denn
der Ferenczak? Pass auf, das ist schon relativ spannend. Deswegen, also er selber hat die Frage nicht, also diese etwas zugespitzte Frage, ist das Radio hirntot? Er selber, dieser Wolfgang Ferenczak, hat ihn nicht gestellt. Das war in irgendeinem anderen Artikel, den ich gelesen habe, in der Radioszene, glaube ich, so heißt das So
ein Forum.
So eine Art Forum, ja. Nein, aber er hat durchaus das Problem versucht einzukreisen. Und zwar bekommt das Radio mit dem, was wir sind ja auch Radio. Ja, du und ich, wir sind ja Radio. Wir kommen ja eigentlich aus dem Radio und deswegen haben wir überlegt, ja, wir ergänzen das Ganze mit diesem kleinen Podcast, mit diesem Premium-Podcast für die Ewigkeit. Aber wir bekommen in der Tat immer mehr Konkurrenz, also bedrohliche Konkurrenz. Ja, wir spielen Musik, wir informieren, wir unterhalten ein bisschen. Das können aber inzwischen eben auch andere. Ja, es wird gestreamt, was das Zeug hält, zu Hause, über den Laptop, über Smartspeaker, überall kannst du Radio hören, natürlich auch immer häufiger im Auto unterwegs, mit dem Handy, jetzt wo die Netze eigentlich immer besser werden, wo es irgendwann auch 5G geben wird und so weiter und so fort. Es wird tatsächlich bedrohlich und das Radio, das ist die These, macht so weiter, als wäre nichts passiert oder als würde nichts passieren. Das ist so ein bisschen die These, die im Raum steht, aber ich finde, wir sind ja schon ein Beweis, dass es nicht so ist. Ja, mit diesem Podcast sind wir ja quasi schon ziemlich up to date.
Wir sind ja on demand dann sozusagen, ne?
Was sind wir?
On demand. Also du kannst es dann hören, wenn du das Bedürfnis danach hast. So. Ja, aber warum meint er, also was ist das Hirntote? Also
das Hirntot ist, weil seiner Meinung nach das Radio auf die anstehenden Bedrohungen zu langsam oder gar nicht reagiert. Also kommt ja so eine Art intergalaktische Bedrohung auf das klassische Radio zu. So, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Independence Day.
Mit
Will Smith und, oh Gott, wie heißt der? Will Smith und der Große.
Welcher Große denn da?
Hilf mir, der Große. Jeff Goldblum hat auch mitgespielt bei Jurassic
Park. Ach, ja, genau.
Jurassic Park, richtig genau. Ja. Und die beiden retten ja die Welt. Aber in diesem Film ist es ja am Anfang so, dass sich so riesige Raumschiffe über den wichtigen Metropolen unseres Planeten strategischen Stellung bringen. Mhm. Ja. Und wenn man das jetzt so ein bisschen aufs Radio bezieht, dann sind das eben nicht die Raumschiffe oder dann sind es schon diese Raumschiffe, aber dann sind es eben keine Außerirdischen, sondern die Raumschiffe heißen Amazon, Google, Facebook, Spotify und so weiter und so fort, die sich wirklich in Stellung bringen mit, ich weiß nicht, unfassbaren Angeboten, unfassbar viel Musik, die du dir persönlich zusammenstellen kannst, ja, Streaming-Geschichten. Und ich glaube auch, wenn es dann irgendwann soweit ist, wenn die sich dann so mal ein bisschen berappelt haben und sagen, so, oh, bis jetzt ist das alles noch Spaß, aber jetzt mach mal ernst, dann ist das wie mit diesem Countdown bei Independence Day, dann zählen die kurz von 10 auf 0. Und dann geht's los. Dann können die möglicherweise dem Radio direkte Konkurrenz machen.
Indem sie dann auch Nachrichten und so weiter mit reinpacken.
Nachrichten, also. Vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung, ja. Vielleicht auch ein bisschen aktuell und lokal angepasst. Das ist eben die große Gefahr.
Ja, das Interessante ist ja dabei, also rein theoretisch könnte man jetzt ja elektronisch bei diesen ganzen Diensten alles zusammenmischen. Du suchst ja aus, ich möchte Nachrichten vom Sport haben, aber Börse interessiert mich nicht, Wetter ein bisschen weniger oder mehr und so weiter. Und dann nehme ich als Moderator Thomas Gottschalk und die Musik aus den 80ern ist meine Lieblingsmusik. Also rein theoretisch könnten jetzt die Algorithmen das ja alles zusammenmixen. Und dann hast du aber genau das, was sozusagen in deine Filtereinstellung einpasst. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, man geht ja auch zum Beispiel nicht ins Theater oder eine Kabarettshow oder sowas und setzt dich dahin und sagst, so, jetzt heute Abend möchte ich aber, dass der Herr Kabarettist ein bisschen was über Gesundheitsreform erzählt, dann soll er nochmal auf die NATO eingehen und dann nochmal das Dritte. Anstatt zu sagen, so, ich finde diesen Menschen da okay, dieses Gesamtprodukt, ich lasse mich jetzt darauf ein, mal gucken, was heute Abend passiert. Das ist ja im Theater zum Beispiel so der Fall, dass man einfach das Gesamtpaket haben möchte. Vielleicht ist das ja noch die Chance fürs Radio, dass man sagt, ich schalte was ein, weil ich finde diesen Sender, ich finde dieses Gesamte insgesamt gut. Ja, und ich möchte nicht dieses für mich ganz Individuelle haben, weil ich immer zwischendurch dann doch noch ein bisschen überrascht werden möchte.
Richtig, überrascht werden. Das hast du schon gesagt. Das ist ja auch eine Hommage, hier und jetzt eine Hommage an das Radio. Bitte bleibt unserem Medium treu. Das ist so wichtig. Und der Wolfgang hat auch tatsächlich ein Rezept, wie das geht, nämlich Personality.
Aha.
Ja, also im Grunde genommen wirklich Leute, die sich, genau wie du sagst, zwar irgendwie individuell verhalten, aber trotzdem überraschen und trotzdem irgendwie das machen, was man gerade nicht erwartet.
Aber das Schöne ist doch, Entschuldigung, dass ich reingrätsche. Immer wenn ich was lese über so Radio Personality oder so, dann sind das meistens so Kochrezepte. Also man ist immer freundlich, man ist nie ausfallend.
Ja, ja,
man
ja, ja.
sagt nie was Negatives zum Beispiel über die Musik, die im Sender gespielt
richtig,
wird.
Genau. Oder ich hab das hier vorliegen bei mir. Du musst es gar nicht jetzt so zusammenhanglos und ein bisschen unstrukturiert von dir geben, sondern wir haben ja einen Experten, diesen Wolfgang, wie heißt er, Ferencek? Und es gibt nämlich 10 Gebote für richtige Personalities. Also
du sollst nicht lügen. Du sollst nicht Ehe brechen im Radio oder was?
Nein, sein erstes Gebot ist, du sollst nicht nörgeln. Da geht's ja schon los. Also die Moderation ist freundlich, denn wir freuen uns, dass uns unsere Hörer zufällig gerade auf unsere Frequenz begegnen. Und wir möchten, dass er zuhört, deswegen nörgeln wir nicht. Wir sind keine Nörgler und keine schweren Nöter. Ja.
Gibt was ja auch nichts zu nörgeln
Nöter?
In dieser Welt.
Schwere
Nöter nicht jemand, der so rumgrabbelt an jüngeren Frauen?
Auch, so ein schwere Nöter ist eigentlich so ein Casanova irgendwie, habe ich auch immer gedacht.
Ach, guck an.
Nee, ja. Aber er sagt, Nörgler und schwere Nöter haben im Radio nichts zu suchen. Das heißt, also dieser Punkt fällt bei uns schon weg, oder? Also wer uns ab und zu mal hört, du nörgelst schon ganz schön viel.
Ja, aber ich
grabbel nicht. Du bist Meteorologe, da gibt's ja schon immer mal einiges zu nörgeln.
Du nörgelst rum an meinem Wetter. Wenn, ja, wenn ich versuche, das normale Wetter zu erzählen, so wie es kommen könnte, dann sagst du, passt mir nicht.
So, das sind wir also schon raus. Also
ja.
mit Nörgeln.
Also erstes Gebot schon gerissen.
Richtig. Aber vielleicht hört das ja der eine oder andere Radiomoderator oder Radioansager, dann kann er sich diese 10 Gebote jetzt mitschreiben. Also nicht nörgeln. Ja, dann hast du schon mal eine gute Voraussetzung,
okay.
um eine sehr, sehr authentische Radiopersönlichkeit zu sein.
So, nicht nörgeln. Mal.
Punkt 2, du sollst nicht schwafeln. Das sind wir auch raus.
Ich schwafel die ganze Zeit. Wir sind jetzt in Minute Nummer wie viel dieses Podcast. Aber gut, Podcast ist was anderes, da dürfen wir. Aber ich überlege jetzt gerade, wenn wir Radio machen, das passt auch nicht so in das Schema vieler anderer Radiostationen. Das kann ja durchaus mal länger als 1,30 sein,
durchaus,
wenn wir miteinander reden.
Durchaus, durchaus. Die Moderation ist direkt. Unser Hörer hat zu wenig Zeit, wenn er uns trifft. Ja, er hat zu wenig Zeit. Das heißt, wir kommen direkt zur Sache, ohne zu hetzen. Aber auch ohne zu schwafeln.
Das heißt wirklich eigentlich im Prinzip ja nur Information auf den Punkt. Genau, damit hast du aber wenig Möglichkeiten, das nette, unterhaltsame unterzubringen, wenn du nur auf den Punkt bist. Okay, aber machen wir weiter, ja?
Ja, also das heißt, um so mal auf den Punkt zu bringen, wir verzichten auf überflüssige Schlenker und blumige Ein- und Umleitungen.
Und jetzt, nach diesem wunderschönen Hit der 70er Jahre, ebenfalls aus den 70ern, kommt die Atombombe, die damals gebaut wurde. Also diese blumigen Überleitung darfst du auch nicht mehr machen.
Ja? Nein, darfst du nicht machen.
Nee, okay.
Also leider sind wir da auch raus. Also das mit dem Schwafeln, Michael, das schaffen wir auch nicht mehr. Wir alte Säcke, wir gewöhnen uns das nicht mehr ab.
Du bist der Hans-Joachim Kuhlenkampf des Radios. Ja,
so,
der konnte auch schwafeln.
Wir müssen ja immer wieder den Hinweis geben, bitte teilen Sie diesen Podcast, bitte bewerten Sie diesen Podcast, bitte erzählen Sie Ihren Freunden und Freundinnen, Kollegen davon und sagen sie, dass es sich wirklich lohnt, da mal reinzuschalten. Aber ganz wichtige Regel, du sollst dich nicht anbiedern.
Mhm.
Du sollst dich nicht anbieten. Die Moderation richtet sich immer an einen individuellen Hörer. Wir könnten den Hörer aber dabei direkt ansprechen, aber biedern uns nicht bei ihm an.
Du bist der beste Hörer.
Wir sitzen neben ihm, aber nicht auf seinem Schoß.
Okay. So,
Da haben wir es doch wieder. Also nicht beim Hörer auf den Schoß.
Und wir legen keine Hand auf den Schenkel.
Nicht anbiedern.
Ja.
Ja. Okay. Also immer vorsichtig auch so mit diesen Aussagen, das ist der beste Superhits 50-50 Mix. Also
für
ist das
dich.
Schon anbiedern oder ist das nur eine klare Struktur?
Wenn man, das weiß ich sagt. Nicht. Wenn man es einfach nochmal einordnet, es ist ja vielleicht so, dass man, mein Gott, wenn man zu Weihnachten zum Beispiel, wenn man irgendjemand eine Flasche Wein mitbringt, dann sagt man ja auch nicht, guck mal, die Flasche Wein schmeckt, hat 2,49 Aldi gekostet, ist super. Ja. Sondern du sagst ja auch, das ist ein Wein, den habe ich auf einer Weinkreuzfahrt die Mosel entlang kennengelernt. Ein ganz toller Winzer, der sehr ambitioniert, ohne Schädlingsbekämpfung versucht, da etwas anzubauen oder was Großes zu bringen. Das heißt, man versucht es auch größer zu machen. Würdest du jetzt sagen, das ist Musik, die wurde auf einem Synthesizer komponiert, weil da jemand mit Geld verdienen wollte?
Nein.
Ist doch auch nicht gut.
Macht man nicht. Nee. Ich sage, lieber Hörer, lass mich auf deinen Schoß.
Und dann, der Onkel möchte grabbeln.
Und dann reden wir mal miteinander.
Ja, wo war jetzt Punkt 5 oder 6 hatten wir jetzt?
Wir sind bei 3.
Ach, 3 war das immer noch, okay.
So, jetzt kommt das vierte Gebot.
Ja?
Du sollst nicht ablesen. Warte, ich lese mal vor, die Moderation soll nie abgelesen klingen. Der Moderator ist kein Märchenonkel.
Da gab es aber auch sehr unterschiedliche, ich weiß ja, ich habe ja früher auch mal ein bisschen Radio gemacht. Hoppala, du sollst nicht husten, ist Punkt 4.3.
Ich trinke deshalb nichts mehr, wenn ich hier mit dir plaudere, weil ich dann wieder ewig pullern muss. Und wir haben so viele Zuschriften, wo die Leute sich beklagen, dass ich sage, so, jetzt ist die Zeit rum, weil ich muss pullern gehen.
Ja? Die möchten also lieber, dass wir 4 Stunden durchziehen. Ja, du kannst ja auch einen Marathon laufen, ohne austreten zu müssen.
Das kommt bestimmt auch noch hier in irgendeinem der Gebote, du sollst nicht über Körperflüssigkeiten reden, aber soweit sind wir noch nicht.
Ja,
wir sind jetzt ablesen. Also, Eltern wissen um die einschläfernde Wirkung des Vorlesens.
So. Das ist interessant, weil als ich angefangen habe, damals Radio zu machen, das war damals noch, liebe Kinder, in den 1650er Jahren, da war gerade noch Mono. So, und da war es so, dass man Moderationskarten eigentlich hatte mit Stichworten. Da sollte man sich also hinsetzen sozusagen und hatte nur für das, was man jetzt erzählen will, ein paar Stichworte und sollte das dann frei erzählen, weil es dann eben echter klingt. Dann hat man danach festgestellt, funktioniert nicht, die meisten Leute kriegen das nicht hin, sondern lieber alles aufschreiben. Dann kann man nämlich vorher auch sicher sein, dass man keinen Blödsinn erzählt, dann kann auch die Frau Chefin nochmal drüber gucken wir hatten damals eine Chefin, die hat dann, konnte das nochmal abchecken und dann kann man sagen, ja, das ist jetzt, da musst du ein bisschen vorsichtig sein und so. Dann konnte man das freigeben und genehmigen und dann hat man das davon, sollte man es ablesen, aber so, dass es nicht abgelesen klingt. Da ändern sich, glaube ich, jetzt auch alle paar Jahre einfach mal so ein bisschen die Gepflogenheiten, wie man das am besten macht.
Okay, also jedenfalls nicht ablesen.
Nicht ablesen. Ja, also soll nicht abgelesen klingen.
Das ist ganz wichtig.
So, ja.
Warte, ich blättere mal rum. Das ist auch sehr, sehr schön. Das fünfte Gebot, du sollst nicht schauspielern. Ja?
Ah, ja.
Der Ton ist dem Thema angemessen. Bei bunten, unterhaltenden Themen ist die Moderation dynamisch und freundlich.
Dynamischer.
Aber
in Moskau hat ein Eichhörnchen ein Auto geklaut. So in der Art, ja?
Bei ernsten Themen ist die Moderation ernst, aber nicht trübsinnig und leidend. Nachdrücklich, aber nicht hochdramatisch.
Prinzessin Meghan hat gestern ein Kleid getragen, das farblich nicht zu ihren Schuhen passte. Sowas, ja?
Das ist schon sehr interessant.
Ja.
Also meint er das wirklich, dass jetzt hier authentische Radio-Personalities bei rauskommen? Aber na gut, man muss ja so ein paar Dinge beachten. Ja,
interessant ist, dass man es manchen Leuten sagen muss, ne? Dass man also, wenn es um die Atombombe, die 20 Menschen in den Tod gerissen hat, dass man da dann nicht sagt, hey, in Islamabad ist eine Autobombe explodiert. Also, dass man das noch dazu schreiben muss, finde ich schon komisch.
Sehr, sehr spannend. Du, und er hat einen Fehler gemacht, sehe ich gerade in dem Buch. Gebot 5, du sollst nicht schauspielern. Gebot 6, du sollst nicht schauspielern. Ach, du sollst schauspielern. Du sollst schauspielern. Jetzt das sechste Gebot schließt das fünfte quasi wieder aus. Du sollst schauspielern. Also pass auf. Du sollst schauspielern. Und zwar, Achtung, dem Moderator merkt man nie an, dass er einen vollen Arbeitstag hinter sich hat. Dass er schlecht geschlafen oder Krach mit seiner Frau hat. Ein Moderator vermittelt immer das Gefühl, dass ihm seine Tätigkeit Freude bereitet und nie, dass er einen Job macht. Egal, was davon tatsächlich zutrifft. So, jetzt weiß es ja klar. Erzähle mir nichts von zu Hause. Nörgeln hatten wir ja schon. Wenn es dir mal beschissen geht, wenn du Zahnschmerzen hast, wenn du eine Grippe hast, eine Männergrippe oder was auch immer, wir wollen das nicht hören. Du sollst schauspielern und einfach ein anderer sein als der du bist.
Wir sind jetzt bei Punkt 6.
Du bist gut gelaunt.
Ja. Du sagtest, es war 6 jetzt, oder?
Das war 6, ja. Das war Gebot Nummer 6.
Wie kannst du mir jetzt kurz mal erläutern, wo ist der Unterschied zwischen einem Gebrauchtwagenverkäufer und dir als Radiomoderator?
Ich weiß nicht. Ich dachte gerade, das sollte eben abgeschafft werden. Ja
aber im Prinzip.
Radio 4.0 braucht Personality.
Aber im Prinzip, wenn mir einer den Fiat Punto gebraucht verkaufen will, mit 280.000 Kilometern drauf, und der wird mir doch jetzt auch nicht erzählen, meine Frau, der geht's heute irgendwie komisch, die Kinder sind auch in der Schule und wissen Sie, der Erste sitzt schon im Knast gerade und so weiter. Das wird er mir ja auch nicht erzählen. erzählen, wenn ich von ihm den Fiat Punto mit 280.000 Kilometern gebraucht kaufen soll? Es gibt ja wirklich tolle Gebrauchtwagenverkäufer, es gibt aber auch schmierige. Also theoretisch ein schmieriger Gebrauchtwagenverkäufer ist jetzt nicht anders als ein Radiomoderator, wenn ich jetzt das zusammenfassen darf, oder?
Wenn das so zutreffen würde, ja. Aber eigentlich sollte doch ein Radiomoderator auch sowas wie ein Freund sein oder eben eine Freundin, keine Ahnung. Und wenn es dem mal beschissen geht, dann muss er doch das auch sagen dürfen, oder? Ist es nicht so? Ja. Also wenn man schon auf dem Schoß sitzt, auf dem Schoß sitzen ist ja auch doof. Ja, dann muss man ja eigentlich nicht ehrlich sein. Aber nee, das ist nicht gewollt.
Nee. Ist ja auch blöd. Würdest du zu dem Händler gehen oder zu dem Gemüsehändler, der dir dann vornörgelt, ach, mir geht's heute nicht so gut und so weiter. Nee, du sagst, du möchtest ein Einkaufserlebnis haben, du möchtest jetzt Bananen in Fröhlichkeit kaufen. So, und ohne Umverpackung vielleicht noch. Und dann ist der Gemüsehändler nebenan, der dich annörgelt erstmal, ist natürlich nicht richtig. Dann gehst du wieder zu dem fröhlichen Bananen-Hannes.
Mhm. So, weißt du, warum eine Banane krumm ist? Das trifft nämlich auf den siebten Punkt zu. Du sollst nicht belehrend sein. Eine Banane ist krumm, das ist total spannend. Habe ich letztens gelesen, das ist unnützes Wissen. Also eigentlich hängen die Früchte ja so nach unten.
Richtig?
Ja, Banane, ne? Also haben wir vorgestellt. So, die hängen erstmal gerade nach unten. Und dann das untere Ende, das will nach oben, weil oben das Licht ist. Das heißt also, diese Bananenstauden sind ja relativ dicht so, die stehen auch relativ dicht beieinander. Und das untere Ende versucht dann hochzukommen, um ans Licht zu gelangen. Und deswegen biegt sich die Banane, also die Frucht quasi von unten, leicht nach oben und das macht dann die Krümmung der Banane aus.
Ja. Ist das jetzt das siebte Gebot, du sollst keine Banane sein?
Nein, du sollst nicht belehren. Das kann doch jetzt schon wieder oberlehrerhaft.
Ja,
oder?
Stimmt.
Ah, hier steht's auch. Ein Moderator ist kein Oberlehrer. Er macht seinen Hörer schlauer, aber es ist nie besserwisserisch.
Okay. Also wir entdecken gemeinsam die Welt.
Ja, ja. Okay. Mhm. Oh, hier und jetzt hier kommt was für uns. Das achte Gebot.
Körperflüssigkeiten?
Nein, du sollst den Mund halten können.
Geht, aber nicht sehr lange.
Das können wir gut.
Ja, ja.
Weniger ist mehr. Das ist ja auch spannend. Man macht ja auch gerne so diese, wie heißt das, so halbe Stunden, so Musikstrecken. Halbe Stunden komplett Musik und so weiter.
Aber dann kann ich auch Alexa einschalten.
Mitten am Tag. Das ist das Problem, ja. Das ist eben manchmal Alexa dann vielleicht möglicherweise auch ein bisschen besser kann. Aber das wissen wir ja so nicht ganz genau. Also, aber hier, wie gesagt, Mund halten können, das ist auch sehr spannend.
Okay, ja. Mund halten können. Ja, man muss vielleicht sich selbst nicht so wichtig nehmen, dass man immer denkt, ach, die Menschen wollen jetzt unbedingt was von mir wissen. Aber andererseits denke ich auch, wenn jemand das Radio einschaltet, möchte er ja begleitet werden. Er möchte ja auch wissen, dass da jemand ist.
Nicht,
dass man alleine jetzt die Musik für sich hört.
Mist, wir müssen raus aus dem Job, Micha. Du sollst, weil das ist jetzt Gebot Nummer 9, du sollst dich konzentrieren. Der Moderator klingt mit jeder Silbe, die er sagt, konzentriert, engagiert und bei der Sache. Auch beziehungsweise gerade, wenn er nebenbei die Technik bedient und tausend andere Dinge bedenken muss. Micha, wir sind sowas von raus. Gerade du bist ja nur wirklich oft fahrig und unkonzentriert.
Total. Ja. Ich weiß ja noch nicht mal meinen Namen mehr, oder? War das jetzt Punkt 7 oder 3?
Weißt ja manchmal am Ende des Satzes nicht mehr, was du am Anfang gesagt hast.
Ja. Ei, absolut. Da bin ich also völlig, wo?
Ja, wo? Ja. Wir sind bei Gebot Nummer 10. Es sind insgesamt 10 Gebote und das 10. Gebot lautet, du sollst nicht selbstverliebt sein.
Da ist wieder, weißt du, aber nur wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere lieben.
Ja.
Würde ich jetzt als Kalenderspruch dagegen halten.
Also das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, die 10 Gebote für eine gelungene Radio-Personality. Sehr spannend.
Ja, wie viele Punkte muss man haben, um diesen Test zu bestehen? Reichen 2 von 10?
Na, bei uns ist ja nicht mal einer von 10, glaube ich, der da hinkommt. Ja. Obwohl, sind wir selbstverliebt? Nee, na gut, wir sind so alte Säcke, wir haben keinen Grund mehr, selbstverliebt zu sein, oder?
Ja, aber Selbsthass zählt ja auch nicht. Das bringt ja
auch blöd.
Ich glaube zum Beispiel, als Moderatorenpersönlichkeit, so ein Harald Schmidt zum Beispiel, ist das jemand, der sich selbst liebt oder selbst hasst? Mag man das dann gucken? Will man das? Der nörgelt auch viel. Also der hätte eigentlich auch zum Beispiel, ist das dann auch ein Beispiel dafür, dass der eigentlich keine Chance hätte?
Es ist beides bei ihm, glaube ich. Weil ich denke, er hat das Moderieren immer so als eine Art Therapie für sich persönlich gesehen. Er ist ja auch depressiv, hat ja auch immer zugegeben, geht ja ganz offen damit um.
Ja?
Und ich glaube, dass das so eine Form der Therapie ist für ihn. Ja, dass
er einfach aber ich finde immer, man merkt jemanden an, ob er Menschen generell mag. Und das finde ich zum Beispiel, das sollte das 11. Gebot mindestens sein, wenn nicht das 1. und alle anderen rutschen eins nach hinten, dass man sagt, man muss die Hörer mögen. Man muss ein Interesse daran haben, dass man das gerne tut für die Menschen da draußen. Und das wäre zum Beispiel jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, ich glaube, Harald Schmidt ist keiner, der Menschen generell so mag.
Weiß es nicht, ich würde das nicht in Frage stellen. Vielleicht ist das auch,
ist mein Eindruck.
Auch so eine Mauer, die er hochgezogen hat, so eine Wand, und um sich da einfach so ein Stück weit zu verstecken, um eben auch ein Stück weit mit dieser Krankheit umzugehen. Ah, ich kann es nicht wirklich einschätzen.
Kann sein.
Wäre mir jetzt ehrlich gesagt auch unrecht, wenn ich das versuchen würde und da rumstochen würde. Ich finde, es ist eine absolut tolle Persönlichkeit, und ich finde es auch ein Verlust, dass er jetzt so aktiv eigentlich kaum noch zu sehen, kaum noch zu hören
ist. Ja, aber es wäre dann jetzt so, dass das so ein Beispiel wäre, dass der in diese 10 Gebote überhaupt nicht reinpasst und trotzdem ja sehr erfolgreich ist und auch gemocht ist von Menschen. Also deswegen finde ich immer so dieses, auf der einen Seite, ist eine Persönlichkeit, wenn sie sich genau in so einem Schema bewegt, oder ist die Persönlichkeit dann eine Persönlichkeit, wenn sie eben was Besonderes hat und irgendwo ausbricht?
Wir müssen noch ein bisschen auf ihm rumhacken, weil ich glaube, er macht ja bei Spiegel Online auch diese, fast täglich, ist es eine tägliche Kolumne, eine Podcast-Kolumne, ist es täglich?
Wie eine Videokolumne, ja.
Videokolumne.
Ich habe es noch nie gesehen, muss ich gestehen.
Ich auch nicht, deswegen, ich wollte dich fragen, ob du es mal gesehen hast.
Nein, weil es nervt mich immer schon so an, dass der so gehypt wird. Ich möchte den nicht jeden Tag sehen, und er wird mir dann dauernd da angezeigt, und man muss da, glaube ich, für bezahlen inzwischen, dass man es sehen kann. Und ich habe mal irgendwann vor ewigen Zeiten mal kurz reingeguckt und dachte, ach, dafür, dass der so ein bisschen zerzauselt aussieht und sich da von der Handykamera setzt und dann irgendwie rumnörgelt und rummeckert, muss ich jetzt auch kein Geld ausgeben.
Okay, also jedenfalls haben wir jetzt mal die 10 Gebote des Guten, des Optimalen, der Radiopersönlichkeit, der Radio-Personality hier kurz zum Besten gegeben. Vielleicht hören Sie ja in Zukunft mit anderen Ohren Radio, aber wir werden es in dieser Branche zu nichts mehr bringen, Micha, weil das passt einfach zu wenig.
Wir fallen durch alles durch, ja.
Das muss man sich einfach mal, muss man sich bewusst machen an solchen Tagen.
Bewusst hören, und
wir müssen halt damit leben. Deswegen lass uns einfach weitermachen. Entschuldigung, wir drehen uns jetzt so ein bisschen um uns selbst. Also ja, könnte das 12. Gebot sein, sich nie mit sich selbst so viel beschäftigen, wenn man zu anderen Leuten spricht. Das ist ja auch blöd.
Selbstreferenziell, das ist schwierig, ja.
Komm, lass uns über ein Thema reden, das alle angeht, was in dieser Woche auch durchaus eine Relevanz besaß. Und zwar, es gibt einen neuen Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen.
Juhu! Wir freuen uns. Ist gar nicht so lange hin. Ich dachte, die würden jetzt was ankündigen im Jahr 2032 oder so. Aber nee, nächstes Jahr im Oktober war es, glaube ich, ne?
Nächstes Jahr, ich glaube, 31. Oktober.
Mhm.
Das ist ein Feiertag in Berlin, meine ich auch. Ja, in Berlin-Brandenburg ist das auch ein Feiertag. Der 31. Oktober, Reformationstag. Ist ja.
Und Halloween, man kann eine riesige, also wenn es nicht klappt, können Sie groß in der Halle dekorieren, den Staub einfach nicht wegwischen, der sich jetzt über die letzten Jahre angesammelt hat und die Spinnweben. Dann feiern wir da einfach eine richtig geile Halloween-Party.
Absolut. 6 oder 7 Mal verschoben, dieser Eröffnungstermin. Und ich glaube, es wurden aber auch schon alle Späße damit gemacht, die man machen kann. Alle Radiopersönlichkeiten, Fernsehpersönlichkeiten, alle Comedians dieses Landes haben sich daran abgearbeitet. Wir wollen jetzt nicht in diese viel zu großen Fußstapfen treten und es einfach dabei belassen zu sagen, endlich, es gibt einen neuen Termin, und es ist natürlich auch so, dass die Kosten weiter explodieren. Ich glaube, ursprünglich sollte der mal 2, Apple-Schlückchen Milliarden kosten. Jetzt sind wir so bei 7, glaube ich, sowas in der Ecke, oder? Kann das sein?
Ich weiß das gar nicht genau.
Ich glaube, dass jetzt noch mal
ein paar hundert Millionen draufkommen, hatte ich gesehen.
Ja, das Problem ist ja, das Ding, seit wann bauen die da? Seit ewige Zeiten bauen die dort. Das Ding steht ja inzwischen unter Denkmalschutz. Da hast du dann die Auflagen, und deswegen wird das alles teurer.
Darf es nicht sein. Aber zum Beispiel, das letzte riesige Mammutprojekt war ja die Elbphilamonie in Hamburg.
Ja.
Und da haben sich ja auch alle über Jahre die Zähne zerrissen. Nein, wie sagt man denn? Die Mäuler zerrissen. Und jetzt, da das Ding einige Zeit schon da rumsteht, man sich es angucken kann und so, wird es von allen Hamburgern eigentlich gemocht und geliebt. Alle wandern da hin und sagen, Hamburg ist ja sowieso schon eine attraktive Stadt gewesen, aber jetzt gibt es nochmal eben auch so ein Augenmerk auf die Kultur, dass Hamburg eine Kulturstadt ist, und die Elbphilharmonie mag man, und der Hamburger selbst ist auch stolz drauf, und jetzt redet kein Mensch mehr darüber, dass das Ding eben Millionen gekostet hat. Es interessiert keinen mehr, man ist jetzt stolz, es ist da. Das wird vielleicht mit dem Flughafen dann auch eines Tages so sein.
Für die Ewigkeit, obwohl, wenn das wirklich so kommt mit der hirntoten NATO, der Westen wird angegriffen, vernichtet, keine Ahnung, der Planet sieht dahin, da wird natürlich von der Elbphilharmonie auch nicht mehr viel übrig sein, aber unser Podcast, dieser Podcast.
Meinst du, sie bombardieren als erstes die Elfi und den Flughafen in Berlin?
Ja, was haben wir? Aber wir sind ja in guten Händen, und deswegen jetzt sind wir schon beim Thema Politik und Politiker. Es gibt zwei, und das ist auch eine wichtige Nachricht der Woche, zwei Insolvenzverwalter der SPD.
Das ist so gemein.
Von der Basis gewählt. Wie heißen die denn? Man muss sich an die Namen
Norbert Walter Borjans, der war mal Finanzminister in Nordrhein-Westfalen.
Ja, und Saskia Esken.
Und die war was?
War die schon was? War die mal, also sie ist Bundestagsabgeordnete, aber war die, ja, war die was?
Ich glaube, ich weiß es nicht wirklich. War sie irgendwas? Also wie heißt sie nochmal?
Saskia Esken. Vielleicht kannst du mal googeln.
Ich habe es bis jetzt noch nicht nachgeguckt.
Also die neue SPD-Vorsitzende gemeinsam mit dem Norbert, Saskia Esken. Gucke mal bitte, ob wir was über Saskia Esken herausbekommen.
Über die ehrenamtliche Elternvertretung kam sie zur Bildungspolitik und war von 2012 bis 2014 stellvertretende Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg.
Ach, gucke an.
So, Partei, okay. Tralala.
Ja.
Also ich glaube, Abgeordnete ist, wie du schon sagst, Bundestag.
Aber sonst noch nicht so viel.
Bei der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz sitzt sie mit drin.
Okay.
Außerdem die stellvertretende Sprecherin der Fraktionsarbeitsgruppe Digitale Agenda.
Guck mal an.
Netzpolitikerin.
Sehr schön. Deswegen, die haben gewusst, wie es geht. Die Basis hat ja abgestimmt. Aber ich glaube, die haben auch Briefe verschickt, ja? Oder konnten die im Internet abstimmen? Weißt du das?
Ich bin glaube, leider kein SPD-Mitglied. Kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, es ging online. Und
konnte man klicken, ja.
Wahrscheinlich beides.
Ich habe nur irgendeinen Ton gehört von dem Generalsekretär. Das ist der Klingbein. Oh mein Gott, der hat diese Unwissenheit. Das ist, glaube ich, das siebte Gebot gewesen, ja?
Ein Moderator
weiß immer, was er tut und was er
Lars
sagt.
Klingbeil
und schwafelt nicht rum. Ja, der hat ja gesagt, die haben extra so Maschinen, so Brieföffnermaschinen, ja, so Reißmaschinen angeschafft, damit das schneller geht, damit sie dann wirklich die Tausenden, die Zehntausenden, die Hunderttausenden von Briefen auch aufreißen können, die dann kommen. Also wahrscheinlich sowohl Briefwahl als auch Online-Abstimmung möglich, ja. Es ist toll,
E-Mails aufreißen macht keinen Sinn, deswegen, ich vermute, E-Mail aufreißen macht keinen Sinn, sicherlich dann per Post gewesen sein, ja.
Die SPD ist trotzdem guter Dinge, die sagt sich, Hauptsache wieder mal eine Wahl gewonnen. Und deswegen sind
das ist eine schöne Idee, einfach intern wählen, dann weiß man, einer gewinnt auf jeden Fall.
Wir haben gewonnen. Ja. Favorit war ja eigentlich Olaf Scholz, unser Bundesfinanzminister. Und ein Name, den man irgendwie kennt, während Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans jetzt, wie gesagt, noch nicht so vertraute Namen sind. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, das war eine Überraschung für die SPD. Oder?
Das glaube ich auch. Interessant ist ja, dass die SPD ja mehrheitlich für damals die Große Koalition gestimmt hat. Ja. Zwar mit Ächzen und Krächzen und es gab viele, viele Stimmen, unter anderem ja den Juso-Vorsitzenden, der Kühnert, der immer schon gegen die Große Koalition war. Und viele haben gesagt, naja, die SPD schafft sich damit ja auch selbst ab, wenn sie wieder so in der großen Suppe mitmischt. Und jetzt offenbar schwenkt man dann so um, weil die beiden wollen ja eigentlich am liebsten die Große Koalition beenden, wie man hört. Also ist schon interessant, dass es da so diesen Stimme gibt. Aber das ist auch wieder mal so diese typische Stimmung vielleicht, wie in allen Parteien, wie in der Gesellschaft, immer gegen das Establishment. Also in dem Fall war Olaf Scholz der Gesetzte, der aus der Parteilinie herauskommt. Genauso wie in der CDU, da will man die jahrelang sich den Buckel krumm gemacht haben, die für Partei will man nicht haben. Nein, Hoffnungsträger ist dann der Friedrich Merz, der jahrelang erstmal sich einen Dreck um die Partei geschert hat und lieber sein eigenes
Geld. Ist weg.
Ja, genau. Ja, so. Also das ist aber überall so. Das ist die große Stimmung. Nee, das bisherige, das, was sich über Jahre herauskristallisiert hat, das wollen wir nicht mehr haben, wir wollen was anderes haben.
Mhm. Ja. Na, mal schauen. Also wenn die beiden das jetzt tatsächlich so umsetzen, wie sie es in ihrem internen Wahlkampf versprochen haben, dann tatsächlich wackelt die Große Koalition gewaltig. Jetzt so kurz vor Weihnachten. Aber ich glaube, da lässt man so eine Familie nicht auseinanderbrechen. Oder so kurz vor Weihnachten macht man das nicht. Nee, da wartet man den Festtagsbraten noch ab.
Ja, mein
Weihnachtsbaum, die Geschenke und dann so zum Start ins neue Jahr dann vielleicht.
Also man weiß, man hat schon schön geschmückt, man hat auch die Geschenke schon, man weiß auch, die anderen haben die Geschenke schon, dann will ich die auch noch haben und nicht vorher hier den Bruch und außerdem die ganze ist auch schon eingefroren und was macht man damit, wenn dann keiner mehr zum Essen kommt? Also ich glaube, nee, vor Weihnachten macht man das nicht.
Macht man nicht, ne?
Nee.
Und wer weiß, was nächstes Jahr ist.
Ja, weiß man nicht, ne?
Ich habe mal geguckt, wir haben ja bei uns im Programm, im laufenden Radioprogramm auch ein Buchtipp, ein Lesetipp.
Mhm.
Und ich habe heute mal so ein bisschen rumgeschaut und mal gesucht, was so gerade auf den Bestsellerlisten ganz oben ist. Klar, Sebastian Fitzek, übrigens ehemaliger Radiokollege.
Ja.
Sebastian Fitzek als Meister des Grusels, oder was? Ja, auch wieder ganz dick dabei. Das Geschenk, glaube ich, heißt der neues Buch. Ich kann auch nichts darüber sagen, ich habe es nicht gelesen. Du vielleicht schon?
Nee, deswegen halte ich die Klappe gerade so schön.
Deswegen ich auch, ja. Aber was bei den Sachbüchern total durch die Decke geht gerade, Achtung, der größte Crash aller Zeiten. Ja, da geht's so, also es geht quasi darum, Finanzkrise 2008, ja, alles erschüttert, die Grundfesten unseres Finanzsystems so richtig erholt, hat sich die Wirtschaft davon noch nie, es gibt kaum noch Spielräume, dann wird parallel dazu inzwischen über Enteignungen nachgedacht, haben wir auch gehört von den Grünen, wie das kommen kann, die Volksparteien, die haben große Probleme, denen läuft das Volk davon, die Politik verharrt im Stillstand, so ein historischer Vertrauensverlust, der auch so in die Finanzwelt zu verzeichnen ist, in die Politik hinein, in die Medien, auch da verzeichnen wir ja diesen Vertrauensverlust und in das bestehende Geldsystem sowieso. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird, ich jetzt, merkst du was?
Ja, merk schon.
Ich lese vor, soll man nie machen.
Nee, du nörgelst
auch. Gebot Nummer 5 und ich nörgle auch. Pass auf, die Kluft zwischen Arm und Reich wird kontinuierlich größer und sorgt für sozialen Sprengstoff. Wir stehen vor einer einmaligen Zeitenwende mit heftigsten Verwerfungen. Es ist nicht 5 vor, sondern 10 nach 12.
Ach,
das
Mann.
Zeitfenster zum Handeln wird immer kleiner. Werden Sie aktiv. Der größte Crash aller Zeiten. Ich habe jetzt mal so ein bisschen aus dem Klappentext
zitiert. Ist das aus dem Kopfverlag, diese Verschwörungstheoretiker? Oder was ist das für ein Buch, was du da vorgelesen hast?
Das ist Eichborn. Und das kommt von Marc Friedrich und Matthias Weig, heißt der Mann.
Okay. Ja. Könnte auch dieser Spiegel-Kolumnist sein. Die hat wie heißt der? Müller ist Professor für Wirtschaft. Der hat so eine wöchentliche Wirtschaftskolumne. Und die, immer wenn ich da reinklicke, denke ich, oh, jetzt ist, also morgen geht die Welt unter. Und dann liest du eine Woche später und denkst, nee, jetzt geht sie morgen unter. Und du hast jede Woche, denkst du, ah, ganz mies, die Wirtschaft läuft wirklich seit 5 Jahren katastrophal. Mhm. Und jeden Tag kommt der Weltuntergang. Also die Stimmung ist katastrophal. Und dann kommen auch diese, wie heißen die, IFO-Geschäftsklimaindex, die Umfrage der größten Geschäftsführer Deutschlands und diese ganzen Wirtschaftsumfragen. Und jedes Mal seit Jahren ist die Stimmung mies und dann hinterher kommt wieder, oh, war das erfolgreichste Quartal seit so und so vielen Jahrzehnten. Irgendwie verstehe ich diese Zahlen einfach nicht mehr.
Ich auch nicht. Aber ich möchte auch gerne jetzt einen Umgang damit lernen. Also ich möchte irgendwie gucken, also wir müssen uns ja dazu positionieren. Wir machen uns Gedanken darüber, dass die NATO hirntot ist und das Radio möglicherweise auch. Und ja, das ist doch alles nichts, das ist doch alles Fliegenschiss gegen das, wenn hier das ganze System crasht. Ja?
Der
größte Crash aller Zeiten.
Aber das ist ja das Schlimme, dass alles immer im Moment übers Negative verkauft wird. Also es ist die Angst vor den Flüchtlingen, es ist die Angst vor der Wirtschaft, es ist die Angst vor dem Russen, dem Amerikaner oder wem
Markus
auch immer.
Markus Söder wird Kanzler.
Ja, möglicherweise,
vor Markus Söder habe ich sowieso Angst.
Aber es ist so diese ganz große Hoffnungslosigkeit. Mein Gott, und früher, also ich sag mal, in den 80ern haben wir alle noch gedacht, dass in jeder Sekunde die Atombombe über uns explodieren könnte. Das glaubt ja heute eigentlich so dann erstmal keiner mehr. Nein, aber tatsächlich, es hat zu jeder Zeit ja Angst gegeben, aber in letzter Zeit wird es ja immer schlimmer und immer schwieriger. Ist das vielleicht, brauchen wir irgendwie so eine Hoffnung? Also vielleicht könnten wir was anbieten, was den Menschen Hoffnung gibt. Weißt du, wie so das Leben nach dem Tod, also dieses Grundkonzept der christlichen Kirche, dass man sagt, ach, ist egal, was hier unten passiert und wie schlimm es auch immer ist, du kommst hinterher in den Himmel. Vielleicht müssten wir sowas haben, dass wir sagen können, ist egal, was gerade zur Zeit ist, auch mit der Wirtschaft, aber in 10 Jahren wird es dir gut gehen. Vielleicht sollten wir irgendwas verkaufen, wo man sagt, pass auf, du kaufst das jetzt und dann hinterher in 10 Jahren geht's dir gut.
Das ist auch nicht schlecht. Das ist gut.
Also im Prinzip sowas wie AWD und Co. alle gemacht haben. Das ist ja auch so. Weißt du, verkaufst jetzt eine Rente, zahlst aber erstmal 3000 Euro, die abbezahlt werden müssen für deinen Vermittler und so weiter. Das war ja das Geschäftskonzept. Aber es lebt ja auch von der Hoffnung, dass du später in der Rente mal dann ein bisschen mehr hast.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
So, also wir brauchen
man könnte weiterdenken. Man könnte einfach sagen, Mensch, such doch jemanden, mit dem man einen Podcast macht, mit dem man ein bisschen sprechen könnt. Dann sichert das Ding auf 2, 3 Festplatten, verbuddelt es im Garten. Vielleicht ist es ja gerade eure Botschaft, die dann in 50 Millionen Jahren, wenn die Menschheit dann aus ein paar übrig gebliebenen Kohlenstoffmolekülen wieder eine neue Population gründet und intelligent genug ist, dann euer Pfeil zu entschlüsseln, eure Botschaft zu entschlüsseln. Vielleicht seid ihr es ja, die dann der Menschheit sagen kann, wie der bessere Weg aussieht.
Ja, vielleicht ist ja nicht die Menschheit, vielleicht ist es dann die intelligente Hyperkakerlake, die in einem ihrer 8 Ärmchen dann diese Festplatte hält und die dann entschlüsselt.
Die Hyperkakerlake, das ist gut. Vielleicht sollte man in Kakerlaken investieren.
Weil sowieso.
Hoffnung, vielleicht liegt die Hoffnung ja in der Kakerlake.
Das kann durchaus sein, auch ernährungstechnisch. Also eigentlich müsste man viel mehr hier so Insektenzeugs essen, obwohl es ja das große Insektensterben gibt, aber dann sterben sie für die gute Sache.
Das machen wir. Wir legen einen Kakerlakenfond auf, Micha. Und dann müssen wir irgendwie hier in die Höhle des Löwen, heißt das, glaube ich. Wir müssen damit erstmal irgendwie ins Fernsehen. Ja? Und dann gucken wir mal, wie erfolgreich wir sind. Ist da Dings hier? Marshmallow ist noch dabei?
Ah, das weiß ich gar nicht. Weiß ich manchmal, nicht. Manchmal weiß ich. Aber was ich jetzt letztens gesehen habe, Dagmar Wörl ist dabei. Jetzt, wo du das gerade sagst, Moment.
Warte mal, Wörl ist hier Modekonzern, ja?
Der Mann hatte den Modekonzern ursprünglich, ja, hat ihn dann verkauft, weil er sich mit seinem Bruder gestritten hat. Fand ich sehr spannend. Deswegen habe ich es letztens gelesen. Warte
mal, der hat doch auch eine Fluglinie.
Richtig. Und zwar, der hatte unter anderem auch dann irgendwann wollte er Air Berlin, glaube ich, übernehmen. Es war jedenfalls so, er hat 2-3 Fluglinien gehabt, die er immer wieder zu Erfolg geführt hat. Also tatsächlich, die irgendwie in der Pleite standen, die hat er dann übernommen und dann anschließend waren sie wieder erfolgreich. Aber sie, Dagmar Wörl, gab es damals auch einen ganz tragischen Unfall. Der Sohn ist gestorben, indem er vom Dach gefallen ist. Da gab es auch ganz böse Artikel drüber, wo man vom Dach gefallen, ja.
Ach du Scheiße.
Also wo man dann unterstellt hat, die Eltern hätten sich nicht genug gekümmert und so weiter und so fort. Und es ist aber wohl so, alle wissen, sie war wohl, obwohl sie schon CSU-Politikerin war und sehr im Einsatz, hat sie also ein extra Handy nur für die Kinder gehabt. Es gab genaue
Essen. Also der war noch klein oder hat er jetzt schon einen Beruf ausgeübt?
Nee, der war noch klein. Der war, so 12, 13, 14 Jahre alt oder so. So, aber jetzt habe ich gedacht, diese Frau, die jetzt da sitzt und sich um alles kümmert, die jetzt Investoren ist und so weiter und so fort und dann auch eben die Familie sich kümmert und so weiter. Pass mal auf, die ist Landesschatzmeisterin der CSU gewesen. Präsidium CSU, stellvertretende Landesvorsitzende der CSU Mittelstandsunion, stellvertretende Bezirksvorsitzende der CSU Bezirksverband Nürnberg-Fürth-Schwabach, Vorstandsmitglied im Parlamentskreis Mittelstand der CDU-CSU Bundestagsfraktion, Vorsitzende des CSU. Das geht jetzt nochmal dreimal so lang wie das, was ich jetzt vorgelesen habe, so weiter, welche Ämter sie alle hat. Bist du ein fauler Sack und ich auch, was wir alles nicht tun? Die sitzt da überall, die macht alles hier. Dann wirtschaftspolitische Sprecherin und so weiter und so fort. Ist das eine Frau?
Und macht das alles ehrenamtlich. Aber gut, da ist ja genug da erst, weil die muss ja sonst nichts machen, oder? Also ich will das jetzt gar nicht schmälern. Nö. Sensationell, sich so zu engagieren.
Aber wie kann man das alles so parallel machen?
Ich bin schon
überfordert, wenn ich weiß, ich muss Mittwoch die braune Tonne rausstellen.
Ja, weil ich so gar keine Ahnung habe, wie sie das macht, kann ich auch nicht beurteilen, ob sie es gut macht.
Das weiß ich auch nicht, ob sie es gut macht, keine Ahnung.
Bedenken, wenn man sich so verzettelt, dass man irgendwo dann natürlich an seine Grenzen stößt, am Limit ist
und ich frag mich
nur noch halb richtig macht.
Genau, das frage ich mich auch immer. Wenn man so viele Ämter hat, ist man dann nur noch da, dass man da hingeht. Es ist ja jetzt nichts, was bezahlt wird, wie im Aufsichtsrat oder sowas, sondern sie engagiert sich in dieser Partei, im Gegensatz zu Friedrich Merz übrigens.
Und die sitzt auch noch in der Jury von Dings hier.
Höhle der Löwen. Deswegen komme ich gerade drauf. Aber ich denke mal, wie kann man das alles so parallel machen? Wahnsinn.
Vielleicht wartet sie auch noch auf den ganz großen Wurf und wenn sie das jetzt hört, unser Kakerlakenfonds, vielleicht ist das genau die Nummer, auf die sie gewartet hat und sagt so, okay, da mache ich mit. Ach,
ich habe einen Namen.
Ich habe einen Namen dafür.
Ja. Die Kakerlaktie.
Kakerlaktie, ja, sehr schön. Das gefällt mir. Ja.
Kaufen Sie
unsere Kakerlaktien.
Investieren Sie in Kakerlaktien.
Kakerlaktien, genau. Eine Investition in die Ewigkeit. Sehr schön, das gefällt mir. Die Kakerlaktie.
Ja. Das müssen wir schützen lassen. Bevor dieser Podcast online geht, schützen wir uns diesen Begriff bitte.
Ich sag dir noch was. Ja, also sollten die Kakerlaken wirklich überleben, jetzt wo die NATO hirntot ist und die westliche Welt angreifbar und dann schießen wir zurück und alle erschießen sich und dann nur noch Wüste auf diesem Planeten und dann in 50 Milliarden kommt wieder irgendwas in 50 Milliarden Jahren oder Millionen Jahren oder was auch immer. Aber es wird die Kakerlake sein, weil sie ja prinzipiell strukturell überlebt hat. Die machen uns zu Göttern, wenn die dann...
Das wollte ich
halt. Wenn die uns finden.
Ja. Jetzt,
die Kakerlaktie, die Erfinder der Kakerlaktie, Michael Klein und André, wir werden vergöttert möglich, weil die Kakerlaken sind ja dann auch besonders intelligent logischerweise.
Die bauen dann Statuen und Denkmäler. Die
bauen überall Statuen von dir und von mir. Aber wahrscheinlich lassen die uns aussehen wie Kakerlaken.
Das vermutlich auch so als hübsche Kakerlake.
Als hübsche Kakerlake.
Ja, so oder also hässlicher Mensch, aber hübsche Kakerlake. Und dann gibt's auch extra Feiertage. Dann machen die zum Beispiel einmal im Jahr so ein dreitägiges Fest, wo dann viel gegessen wird. Also
Michael. Ah, das gefällt mir.
Ja, so das gefällt mir. Was frisst denn die Kakerlake an Feiertagen? Pferdeäpfel oder sowas? Ich weiß es nicht. Sondern da machen die einfach 4 Tage, da kommt die gesamte Kakerlakenverwandtschaft von weit und fern angereist, man setzt sich zusammen, man streitet sich, so eine Kakerlake beißt auch dem Opa gerne mal den Kopf ab, wenn er blöd war. So, und dann gibt es so ein Kakerlakenfest, sowas wie Weihnachten. Oder die machen Black Friday.
Black Friday oder natürlich Cyber Monday wäre auch schön.
Ja, deswegen ich wundere mich, dass wir heute so lange rumlabern. Wir haben heute Cyber Monday, ich muss eigentlich einkaufen. Ach übrigens, hier als Tipp für den Start, 59,99 Überwachungskamera. Nee, 249 ist besser, das Set. 4 Kameras mit so einem Monitor und Handy-App. 249 WLAN-Überwachungskamera-Set fürs grüne Gewölbe.
Bist du sicher?
Ich bin mir sicher, soll ich draufklicken, soll ich es kaufen für dich?
Bist du sicher oder bist du grünes Gewölbe?
Ich bin grünes Gewölbe, sowas
ich von. Ich bin grünes Gewölbe. Ja, sehr schön. Okay, also die Kakerlaktien.
Black Friday, hast du schon zugeschlagen? Warst du am Black Friday irgendwo einkaufen?
Auch nicht. Ich bin überhaupt kein Shopping-Typ, überhaupt nicht. Und am Freitag sowieso nicht. Und dann Samstag, Sonntag war ich natürlich auf Weihnachtsmärkten unterwegs. Ich gebe zu, auch dienstlich, aber hier verschwimmen ja die Grenzen.
Ja.
Das heißt, so eine Radiopersönlichkeit, die macht das ja mit Liebe und mit Leidenschaft und mit Freude. Egal was zu Hause ist, man ist immer fröhlich. Und deswegen, ich war im Erzgebirge, tatsächlich im Erzgebirge, in Schlettau zum Beispiel. Und es war traumschön. Ich hatte eiskalte Füße, aber es war traumschön und auch relativ besinnlich, muss ich sagen. Also nichts gespürt von Black Friday und Black Friday Week und Black Monday. Nee, wie heißt das mal?
Cyber Monday. Aber es gibt dann auch teilweise die Cyber Monday Woche.
Ja.
Und die Black Friday-Woche. Übrigens, bei Black Friday haben wir uns schon darüber unterhalten, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, wie der Name entstanden ist. Und tatsächlich ist es wohl auch 2005 in den USA erst so richtig fett geworden, dass da die Umsätze so gestiegen sind. Vorher war das auch in den USA, ja, halt dieser Brückentag zwischen Thanksgiving und dem Wochenende, wo viele frei hatten und viele dann einkaufen gingen. Und seit ich glaube, 2013 ungefähr schwappt das Ganze immer mehr nach Deutschland. Und ist inzwischen ja hier auch ein Riesenrenner. Ja, und
es gibt zwei Theorien. Also ich habe die, das erstens, weil die Händler so viel Umsatz gemacht haben an diesem Freitag in den USA, dann haben die immer Geld gezählt anschließend am Ende des Tages und dann hatten die ganz schwarze Finger vom Geld zählen.
Ja.
Deswegen Black Friday. Und warte mal, ich glaube, es war Philadelphia, wo irgendwie parallel zu diesem Black Friday immer noch irgendein Footballspiel stattfand und es war so megamäßig voll und die Polizei hatte ganz viel zu tun, das alles irgendwie einigermaßen im Griff zu haben, dass die Polizisten quasi vom schwarzen Freitag gesprochen haben, es ist so ein Black Friday eben, weil einfach zu viel zu tun war für die Polizei.
Und eben auch so viele Menschen auf den Bürgersteigen, also so schwarzer Mantel an schwarzer Mantel und deswegen einfach nur noch eine graue Masse da über die Straße. Deswegen wohl auch gibt's auch die Theorie. Und die dritte ist aber auch, dass die Händler ja, denen es vielleicht finanziell übers Jahr hinweg nicht so gut geht und die für ihre Monatsmieten, für die Läden und so weiter und Gehälter in die roten Zahlen gerutscht sind, dann an diesem Tag die Möglichkeit haben, durch den großen Umsatz wieder ins Plus zu kommen, also in die schwarzen Zahlen. Das ist auch noch. Und was auch spannend ist, Black Friday haben wir ja immer gedacht, das ist hier der Börsencrash-Tag, der Black Friday. Aber in den USA heißt er gar nicht Black Friday, da heißt er Black Thursday.
Weil es war ein Donnerstag.
Bei uns durch die Zeitverschiebung war das.
Richtig, bei uns kam es am Freitag erst an.
Richtig, genau. Deswegen bei uns der schwarze Freitag, aber in Wirklichkeit bei denen schon der Donnerstag.
Siehste. Oh. Das war jetzt ein Verstoß gegen Gebot. Ich glaube, es war Gebot 8. Ja, hier, besserwisserisch.
Ja, es klang sehr besserwisserisch. Ja, ich habe es aber nicht abgelesen. Hebt das eine oder das andere dann auf?
Wenigstens was. Ja, also ich bin überhaupt nicht der Shopping-Typ, da sind wir stehen geblieben. Weihnachtsmarkt. Mein Gott, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Ja. Wir sind in der Adventszeit. Wir gehen mit großen Schritten auf den zweiten Advent zu. Es war hundekalt. Also ich weiß nicht, egal wo Sie uns jetzt hören, dort im Erzgebirg war der erste Advent wirklich, wirklich arschkalt.
Wie viel Grad hattest du?
Ich hatte minus zwei, minus drei Grad da oben irgendwie. Das war so auf 600 Meter Höhe etwa. Ja. Also ja, so klassisches Mittelgebirge. Und das war schon irre. Da merkt man nicht so viel vom Klimawandel. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema von wegen ja Klimaerwärmung und so weiter. Es ist seit heute am Start die UN-Klimakonferenz, die Weltklimakonferenz in Madrid. Mhm. Ja, wie warm ist es da eigentlich heute? Es ist Madrid, heute Morgen, wir sind noch gar nicht
gespannt. Die haben wahrscheinlich sowas um die 15 Grad oder so. Ist da ein bisschen kälter geworden?
Schau mal bitte nach. Ja, Madrid, also Weltklimakonferenz, die dort beginnt. 25.000, 30.000 Menschen, die dort allein an dieser Konferenz teilnehmen. Wie kommen die da alle hin, Micha?
Alle zu Fuß.
Alle zu Fuß?
Ja. Also heute sind es tatsächlich so maximal 12, 13 Grad und dann Ende der Woche sind sie auch wieder bei 15 Grad.
Okay.
Ja.
Okay.
Madrid liegt ja auch sehr, sehr hoch, also muss man auch dazu sagen. Ja, ja, wie kommen ja, die also, alle hin? Die kommen mit dem Flieger.
Alle zu Fuß und mit dem Fahrrad halt, ja?
Nein, aber das ist wieder dieses Scheinheilige, dass man sagt, also die Leute, genau wie bei Greta, sie darf eigentlich nur mit dem Segelboot fahren, dass sie selber anpustet, weil ansonsten, wenn sie den Wind ausnutzen würde, fehlt der ja an anderer Stelle für die Windenergieanlage. Also sprich, die Frau kann ja auch, das Mädchen kann ja nichts richtig und nichts gut
machen. Kann nichts dafür, das Mädchen, nein, kann wirklich nichts dafür.
Und wenn sie zu Fuß laufen würde, guckt man noch auf die Schuhe, ob die Schuhe irgendwo noch richtig sind oder so.
Richtig, genau. Und vor einer Woche haben wir ja drüber gesprochen, Greta immer noch unterwegs auf dem Atlantik, da hatte letzte Woche ein bisschen der Wind gefehlt, es war tatsächlich Flaute, auf dem Katamaran, mit dem sie da rüber segelt. Kennst du den aktuellen Stand? Kennst du die Position?
Ich habe nur gehört, sie soll, ich glaube, heute oder morgen ankommen. Also Montag nicht, oder Dienstag.
Ja, aber doch nicht in Madrid mit dem Katamaran.
An der Küste, in Portugal.
Ach so, okay.
Und da wird sie von einer Schar von Journalisten begrüßt.
Denke ich auch. Und dann in der Sänfte nach Madrid getragen.
Ja, das ist so das Gemeine. Auch jetzt aber, weil du ja sagst, es sind 25.000 Teilnehmer an diesem an dieser Klimakonferenz. Und da, klar, kann man darüber nachrechnen. Müssen die alle dahin fliegen und dahin fahren? Aber ich denke mir, bei den Millionen von Menschen, die jeden Tag in Fliegern unterwegs sind, sind diese 25.000 doch vielleicht sinnvoll investiert, wenn die ein bisschen was bewegen können, dass sie.
Es bringt doch was. Das haben wir ja an den letzten 20, 25 Klimakonferenzen gesehen. Es bringt doch was.
Ja, tatsächlich hat man sich ja zumindest hat man ein Bewusstsein geschaffen. Ja. Dass wir jetzt alle auch darüber reden, das ist ja nicht nur Greta zu verdanken, sondern eben auch diesen Hunderten von Wissenschaftlern, Tausenden von Wissenschaftlern und den Bürokraten, Behörden und so weiter, die alle daran arbeiten. Das ist ja nun mal tatsächlich weltweit angekommen und das ist, glaube ich, schon ein Verdienst dieses Weltklimagipfels.
Deswegen, man darf die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Und selbst wenn von den 25.000, 24.998 Leute dabei sind, die eigentlich nichts bewegen können und nichts bewegen wollen, die dort einfach nur ihre Zeit absitzen und sich wichtig nehmen, dann sind es doch die zwei, die vielleicht etwas Gutes tun.
Richtig.
Etwas Gutes bewegen. Und deshalb, das ist unsere Botschaft, jetzt in der Woche vor dem zweiten Advent, gebt die Hoffnung nicht auf. Investiert in Kakerlaktien.
In die Kakerlaktie mit dem kleinen hochgestellten R, weil es registriertes Trademark
Natürlich.
Hart und Klein AG ist.
Limited.
Limited.
Limited ist billiger, ne?
Ja, ist billiger, richtig, genau.
Ja. Müssen wir gucken, wo wir bleiben.
Ja, eben. Ich wollte sagen, muss was übrig bleiben von diesen Kakerlaktien.
So kurz vor dem größten Crash aller Zeiten. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Micha? Ich finde, wir sind jetzt mit einer schönen Botschaft eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt gerade so die Hoffnung aufgebaut. Oder? Ich möchte jetzt nicht direkt wieder mit dem ausschwenkenden Heckteil jetzt einreißen.
Ich habe keine Hoffnung
übrigens, um da den Bogen zurückzumachen, dass die Diamanten vom grünen Gewölbe wieder zurückkommen, dass man die irgendwo findet oder kaufen kann oder das war ja immer die Hoffnung, vielleicht gibt es eine Lösegeldforderung oder sowas. Oder es heißt, liefert uns den Kretschmer aus, dann geben wir euch die Diamanten zurück. Da habe ich wenig Hoffnung. Ich glaube, die sind schon abgeschliffen und werden weiterverkauft.
Bist du sicher?
Oder nee, sicher bin ich nicht.
Gewölbe.
Ja. Wie gesagt, 249 Euro hier für das Kameraset. Soll ich es kaufen? Soll ich klicken? Soll ich?
Ja, wir wünschen eine schöne Woche.
Auf jeden Fall.
Genießt es. Und wir hören uns dann wieder im Radio. Dies war eine Hommage an das Radio.
Ah.
Ja. Auch wenn sich die Wettbewerber aufgestellt haben, wie die großen Raumschiffe.
Und wir keines der 10 Gebote erfüllt haben, ja.
Ja, richtig, genau.
Vielleicht können wir aber mit so einer kleinen Kakerlaktie in das Raumschiff hineinfliegen und es zur Sprengung bringen.
Richtig,
so
genau.
Wie im Film.
Ja, man muss den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen. So war es ja dann auch bei Independence Day.
Ja. Die sahen übrigens auch aus wie Kakerlaken, da die
ausrechnen.
Ja.
Rein in die Fresse. Oh, um Gottes Willen, jetzt habe ich die schöne feierliche Stimmung versaut wieder. Du hast ja eigentlich versaut. Weißt du, wir waren so schön, ja. Hoffnung kauft unsere Kakerlaktien. Und werdet glücklich in dieser Vorweihnachtszeit, Micha.
Oh, ich sehe gerade, der Kakerlaktien-Index ist auch schon gestiegen.
Ist schon gestiegen.
Der deutsche Kakerlaktien-Index.
Sehr gut, sehr gut. Dann hören wir uns im Radio vielleicht wieder.
Hoffentlich, ja.
Ja, nach allen Geboten der Kunst, der Radiokunst.
Wir werden auch nicht nörgeln, wir versprechen
nein,
es.
Nein. Und ansonsten nächste Woche hier an dieser Stelle.
Müssen wir wieder so früh aufstehen morgen fürs Radio?
Wir müssen wieder so früh aufstehen. Das nutzt nichts. Aber wenn die Kakerlaktie. Wenn die Kakerlaktie erst durch die Decke schießt, dann bleiben wir einfach liegen.
Und zwar auf dem Rücken und strecken alle 8 Beinchen in die Höhe.
Also macht schon gut und bis nächste Woche oder bis morgen früh.
Abonniert uns, liked uns, empfehlt uns, empfehlt Kakerlaktien.
Nicht anbiedern, bist du verrückt.
Ja. Aber ich kann es nirgendwo machen. Es liken uns viel zu wenige Menschen und niemand hat uns lieb und niemand rezensiert uns. Ist das mit dem Nörgeln, hebt das dann das Anbietern wieder auf?
Ja, du musst es noch ein bisschen sympathischer machen. Darf ich auf Ihren Schoß kommen und Ihnen mal was sagen?
Hallo, gnädige Frau, darf ich an Ihnen mal grabbeln?
So, jetzt Schluss, Micha. Also bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss. Oder bis morgen früh. Tschüss.